Dollar schwach, Gold schwach, Bitcoin schwach. Ja, was ist denn da jetzt schon wieder los? Sind denn auf einmal alle positiv miteinander korreliert? Das ist ja mal ganz was Neues. Ja, was dahinter stecken könnte, beziehungsweise wo wir uns gerade befinden, das werden wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. Dieses Video ist keine finanzielle Beratung. Ich bin wieder da, ich begrüße Sie ganz herzlich ein weiteres Mal aus Hamburg. Und ja, ich bin nicht mehr lange hier, ich bin schon wieder fast auf dem Sprung. Und viel habe ich auch nicht zu berichten, offen gesagt. Und dementsprechend gehen wir direkt in die Zahlen rein. Denn da ist wie immer natürlich einiges vorgefallen, beziehungsweise das ist das, was natürlich auch den Markt beschäftigt. Also los geht's. Ja, am Dienstag ging es in die Verbraucherpreise in den USA. Die wurden positiv aufgenommen. Der Markt wurde beflügelt. 2,4% haben wir und haben wir gehabt in der Prognose. 2,3 sind es geworden. Und dementsprechend ist das natürlich schon mal ein positives Signal für die Märkte, die das natürlich dann mal aufgenommen haben. Und Sie können sich vorstellen, natürlich die Erwartungshaltung seitens des Marktes an die Fed, dass man dann vielleicht etwas großzügiger mal nachdenkt, wenn es um die Zinssenkung geht. Das ist ja das alles entscheidende und alles bestimmende Element. Und dementsprechend darum geht es. Die Konjunkturerwartung in Deutschland deutlich über den Erwartungen. Ja, 10,7 waren es, 25,2 sind es dann geworden. Also durchaus eine positive Überraschung. Jetzt muss natürlich dann auch geliefert werden, aber das ist momentan erstmal eine andere Geschichte. Von daher kann man da schon mal entspannt einen Haken dran machen und sich natürlich dann auf das freuen, was daraus idealerweise auch kommt. Dann heute, wo ich das Video aufnehme, am Mittwoch, es gibt aus Deutschland die Verbraucherpreise, da sind wir nach wie vor bei 2,1. Aber ich sag's ja schon beim letzten Mal und auch bei der Marktwoche, 2,1% sind wir nahezu am Inflationsziel der EZB und damit eben die Frage, was passiert denn dann weiterhin, wenn es um den Euro geht? Und diese Frage muss man natürlich dann immer wieder in den Raum stellen, beziehungsweise auch alle anderen Zahlen, die veröffentlicht werden, damit eben auch so reinbringen. Ja, was erwartet uns jetzt am Donnerstag? Wir haben die Erzeugerpreise, die reinkommen. Da darf man mal gespannt sein, denn natürlich sinkende Erzeugerpreise dürften sich dann idealerweise auch auf die Verbraucherpreise auswirken. Und dementsprechend kann man da auch mal genauer hingucken. Wir gehen auf die Erstanträge aus der Arbeitslosenhilfe. Hier ist man mehr oder weniger gleichbleibend, ja, 228 gegen 229, also 1000 mehr oder weniger. Aber im Großen und Ganzen, da darf man sich jetzt drauf einrichten. Das ist natürlich wichtig, sich mit der Arbeitslosenhilfe zu beschäftigen, die Erstanträge, weil das ein Indiz dafür ist, wie die Wirtschaft aufgestellt ist, ob mehr oder weniger Arbeitsplätze einfach da sind. Denn wenn vielleicht zum allerersten Mal oder dann hier die Arbeitslosenhilfe beantragt, war vielleicht länger im Job und dementsprechend, oder nach einem Job die Arbeitslosenhilfe beantragt, war vielleicht länger im Job und den hat er jetzt eben nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer. Aber ein Grund mag vielleicht sein, dass es keine Arbeitsplätze mehr gibt, da es wegrationalisiert wurde, ob einfach Unternehmen pleite gehen. All das muss man dann natürlich mit beobachten und dementsprechend ist das sicherlich auch nochmal ein Blick wert. Dann gehen wir in die einzelnen Handelsumsätze, aber das dürfte jetzt nicht so spannend sein. Spannend, denke ich, dürfte sein, was von Jerome Powell dann am Donnerstag zu hören ist. Ja, und damit ist die Woche auch schon zu Ende und wir gehen direkt in die kommende Woche rein. Da geht es in die Eurozone, der Verbraucherpreisindex 2,2 haben wir aktuell. Gehen wir mal davon aus, dass wir hier auch dem Beispiel Deutschlands folgen, auf 2,1 dann gehen. Das könnte so eine Erwartungshaltung sein, auch wenn die jetzt nicht hier entsprechend veröffentlicht wurde bislang. Aber das wäre so eine Idee, die man nur verfolgen kann. Wiederum mit der Aussage, was bedeutet das für die EZB? Nicht für die Fed, für die EZB. Dann gehen wir am Donnerstag nächster Woche, da springen wir direkt zum IFO-Geschäftsklima-Index. Das kann dann nochmal spannend sein, gerade wenn wir über die Konjunkturerwartung sprechen. In der laufenden Woche jetzt dann für die nächste Woche der Geschäftsklima-Index, da könnte nochmal ein klares Bild geben und vielleicht eine Erholung signalisieren, vielleicht eine Entspannung, was dann sicherlich auch positiv sich auf den DAX auswirken könnte. Na, schauen wir also mal dort an der Stelle und dann geht es im Endeffekt, wir haben die Einkaufsmanager-Indizes noch, dann geht es im Endeffekt am Freitag in das Bruttoinlandsprodukt aus Deutschland. Wir wissen es, wir sind nach wie vor in der Rezession, minus 0,2. Vielleicht schaffen wir den Sprung ins positive Terrain, ja, je nachdem, was man dann dementsprechend so nimmt, im Bit, im Quartal, aufs Quartal oder aufs Jahr bezogen. Da sind wir im Quartal, sind wir ja schon entsprechend im positiven Bereich. Vielleicht setzt sich der Trend ja fort zu wünschen wäre es ja. Und damit können wir direkt in die Charts reingehen. Wie immer, wir sind im US-Dollar-Index und ich hatte beim letzten Mal, im Wochenchart natürlich, wir sind im Future, ich hatte schon beim letzten Mal gesagt, es mag ja nochmal hochlaufen an den ganzen Bereich bei rund 101,50 und da sind wir ja auch gelandet. Ja, und zwar bei 81, also 101,81, dann sind wir wieder runtergelaufen, eigentlich hier völlig erwartungsgemäß. Und jetzt ist natürlich die große Frage, reicht es, dass jetzt der Dollar so konsolidiert, sich seitwärts bewegt? Das ist momentan die Idee, die ich auch nach wie vor hier verfolge. Ja, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass der Dollar jetzt nochmal deutlich absackt und sozusagen hier nochmal in den Bereich von rund 97, 50, 60, 70 geht oder vielleicht sogar darunter. Für mich ist eher die Idee, dass man jetzt einfach abwartet, denn Signale zur Zinssenkung gibt es noch nicht, aber, und das könnte natürlich dann schon reinspielen, vielleicht für tiefere Kurse sorgen, wenn man irgendwie durchklingen lässt von Seiten der Fed, und da spielt natürlich Jerome Powell eine Rolle, dass man geneigt ist und möglicherweise und vielleicht, also ich kenne das Spiel, die Zinsen zu senken, dann wäre es durchaus möglich, dass der Dollar dann nochmal weiter nach unten geht, aber sollte da jetzt alles irgendwie etwas verhalten sein, dann ist aus meiner Sicht die eheste Möglichkeit, dass man hier so relativ eng seitwärts läuft und dementsprechend hier halt ja, irgendwo zwischen 101 und rund 100 Dollar dann hin und her pendelt. Das wäre so eine Idee, die ich hier so im Auge habe. Damit gehen wir mal zum Euro, zum US-Dollar. Der Euro natürlich ähnlich wie der Dollar-Index, der dann hier dementsprechend an der Unterstützungszone angekommen ist, aktuell ein Doji ausbildet und auch hier die Idee, eigentlich dieselbe wie beim Dollarindex, wegen Wunderts, dass wir uns hier im Endeffekt wieder so ein bisschen nach oben bewegen. Der Doji indiziert das schon, dass hier erstmal der Verkaufsdruck, der jetzt nicht wirklich groß war, aber auch, dass der erstmal vorbei ist und dass man hier eigentlich wieder nach oben pendeln könnte. Und auch hier sehe ich für den Euro, und auch das ist so ein Thema mit sinkenden Inflationszahlen in der Eurozone und in Deutschland. Also Eurozone wissen wir noch nicht, aber in Deutschland. Und dass man dann eben einfach sagt, vielleicht geht es ja bei der EZB nochmal ein bisschen runter. Und dann könnte man einfach sagen, ja, lieber Euro, vielleicht schaffst du es nochmal nach oben. Aber dann ist natürlich die Gefahr groß, dass so ein Doppeltop ausgebildet wird, von dem der Euro dann wieder runterkommt. Und da muss man einfach gucken, wer schneller zieht. Ja, das ist wie so im Western. Ja, wer zieht schneller, die EZB oder die Fed? Fakt ist, wenn die EZB eher die Zinsen senkt, möglich ist es, als die Fed, dann verändert sich natürlich oder vergrößert sich der Spread zwischen den beiden nochmal mehr, was dann sicherlich für den Euro nicht super positiv sein dürfte. Aber am Ende, wir wissen es erst später. Und dementsprechend, das sind so Möglichkeiten. Und bis es soweit ist, stelle ich mir eben am ehesten vor, dass wir uns seitwärts bewegen, wie gesagt, mit der Gefahr eines Doppeltops. Und wenn das entsteht, dann hören wir uns natürlich auch wieder in dem Bereich. Ja. Wenn das entsteht, dann haben wir natürlich ja, einiges hier abzuarbeiten. Dann könnte es zumindest mal bis in die 1,08 gehen. Ja, das wäre so ein Bereich, ungefähr nämlich auch die Mitte der Gesamtbewegung. Tja, wenn es dann für den Euro nicht reicht, dann geht es auch tiefer. Aber das ist offen gesagt Zukunftsmusik. So weit will ich auch gar nicht gehen. Wir sind nach wie vor wacker. Und es kann auch durchaus sein, dass wenn jetzt zum Beispiel der Dollar nochmal deutlich unter Druck gerät, weil zum Beispiel von Seiten der Fed was kommt, dann könnte es auch für den Euro tatsächlich nochmal auf die 1,15 gehen, vielleicht sogar darüber. Also Sie sehen schon, rein von der technischen Betrachtung seitens vom Chart bewegen wir uns eher seitwärts. Das ist das, was ich mir vorstelle. Und dann müssen wir mal gucken, was aus der Politik kommt oder aus der Wirtschaft kommt und welche Zahlen dann letzten Endes den Markt über diese Spanne hinaus bewegen können. Denn eins ist auch klar, ewig wird man sich nicht in der Mitte halten können. Das heißt, es wird in die eine oder andere Richtung gehen. Steht bloß die Frage, welche, und das muss man dann eben eins und eins zusammenzählen, die Nachrichten verknüpfen mit der Position, in der man ist. Und wie gesagt, ich würde hier auf den Doppeltop achten, dass sowas, ob sowas entsteht, oder dann eben hier unten vielleicht nochmal im ganzen Bereich von 1,1150, vielleicht 1,12, vielleicht ein bisschen drunter bei 1,11 glatt, ja, je nachdem, wie der Markt dann so läuft, vielleicht nach Kaufsignal wiederum Ausschau halten. Ne? Beides ist möglich. Schauen wir das auch mal in den Tageschart rein, Daily. Mir gefällt dieses schöne, ist es ein Narami oder ein Piercing Pattern, könnte ein eher Narami sein. Jetzt sind wir hier hochgelaufen, dann am heutigen Tag, am Mittwoch, Montag, Dienstag gab es so ein Harami, könnte man als Umkehrsignal nehmen, weil es jetzt auch ausgelöst wurde. Aber Sie sehen wiederum hier am Mittwoch, dass der Euro doch unter Druck gerät und wieder zurückkommt. Und das macht jetzt nicht unbedingt Mut dazu, dass man sagt, es könnte sofort wieder so richtig hochlaufen auf die 1,16 oder noch weiter, sondern das bestätigt mich im Endeffekt, dass man hier eher verhalten, nicht unbedingt super negativ, aber doch eher verhalten an die ganze Geschichte rangeht. Und dementsprechend bleibe ich dabei, dass wir hier im Endeffekt die Seitwärtsbewegung vor Augen haben. Ja, dann haben wir den Dollar zum japanischen Yen. Ja, und auch hier zeigt der Dollar schon wieder Schwäche. Und das ist tatsächlich, es ist jetzt nicht mehr überraschend, denn der Dollar zum japanischen Yen war mal super stark, ist es aber nicht mehr. Er hat schon seit geraumer Zeit, ich meine, wir erinnern uns, das letzte Allzeithoch war im Juni 2024, da gab es einen eklatanten Rutsch nach unten, der wurde auch nur bedingt wieder aufgeholt und dann gab es nochmal den Move nach unten auf die 140, 50, 141, so in dem Dreh, um dann halbherzigst, ja, also das kann ich nicht sagen, wieder nach oben zu korrigieren. Und wenn man will, ja, dann könnte man tatsächlich hier auch irgendwo sagen, so, dann kann man das Ganze ja mal ein bisschen steiler machen. Oh, jetzt eigentlich so eine große Linie, nee. Ja, dann könnte man das Ganze noch mal ein bisschen steiler machen und dann haben wir hier so eine richtig steile Abwärtssituation, die das Ganze vielleicht noch mal beschleunigt. Also ich wäre jetzt hier für den US-Dollar nicht super positiv eingestellt, nicht super bullisch, aber ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Meinung, dass der jetzt ins Bodenlose stürzt. Es gilt im Endeffekt das Gleiche wie auch beim Dollarindex und beim Euro zum US-Dollar, dass wir uns jetzt hier so eher so ein bisschen seitwärts bewegen. Allerdings, und das mag ein Unterschied sein, gerade zum Euro, mit der Tendenz eben auch tatsächlich diese 140,50 nochmal anzugreifen, also 140,50 nochmal anzugreifen, nochmal diesen Unterstützungsbereich zu testen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass wir nochmal einen Fehlausbruch hinlegen, ja, kurz durchdippen, um dann doch wieder zurückzulaufen in diese erwartete Range. Schauen wir mal, ob es so kommt. Alternativ kann es natürlich noch ein bisschen hochgehen, aber ich sehe hier wirklich einen Deckel drauf beim Dollar. Dementsprechend ist das hier so mein Favorit. Und dann kann man mal gucken, ob das der Markt auch so sieht. Dann geht es zum britischen Pfund, zum US-Dollar und wir sehen 1, 2, 3, 4 Spinning-Tops mit jeweils, fast jeweils. Ja, jetzt haben wir hier, wenn man so will, Schulterkopf-Schulter auf irgendeiner kleineren Zeitebene, Zeitzone. Und dann geht es aber hier die letzten drei Wochen mit tieferen Hochs und auch tieferen Tiefs weiter. Was eigentlich schon ein Abwärtstrend wäre, aber Sie sehen es, wir haben diese kleinen Spinning-Tops und hier geht gerade mal gar nichts. Große Unsicherheit, ja, es wird kein Dollar gekauft, es wird aber auch kein Dollar verkauft, es wird kein Pfund gekauft, aber kein Pfund verkauft und dementsprechend hängt man so fest. Man schiebt sich so runter mit einer leicht abwärts geneigten Tendenz, aber im Großen und Ganzen ist das eher die Superkorrektur bzw. die Konsolidierung. Und es ist jetzt ein Abwarten. Aus meiner Sicht, jetzt beim Tagesstart, bleibt es auch hier dabei, aus der Idee, dass es eher so seitwärts läuft, bis in den ganzen Bereich von rund 1,28, 40, 30, 50, so in dem Bereich, wo wir mal diesen Unterstützungsniveau haben. Da kann man mal gucken, dann tummelt sich da auch die 200-Tage-Linie so roundabout. Und das wäre so eine Möglichkeit halt entsprechend, hier nochmal das Tief zu finden vom Pfund zum US-Dollar, britische Pfund zum US-Dollar. Und da muss man mal gucken, auch hier gilt natürlich das Gleiche, was passiert bei der Fed, wie sieht die USA aus, muss irgendwie, also die Wirtschaft der USA, muss irgendwie die Fed reagieren, kann man was zwischen den Zeilen hören, das könnte den Dollar belasten. Momentan sehe ich das Ganze aber erstmal rein von der Chartlage, ja, eher seitwärts laufen, wie gesagt, mit der Tendenz auf irgendwas mit rund 1,2850 oder 00 oder eben dazwischen zu fallen. Ja, dann auf geht's zum australischen Dollar, wir sind down under und wir sehen hier einmal, zweimal an der 200-Tage-Linie am Widerstandsbereich, ja, hier haben wir den Bereich, da am Widerstandsbereich finden wir eben zwei Unsicherheitskerzen, die eine ein bisschen größer in der Vorwoche, die in der aktuellen Woche kann er noch werden, ein bisschen kleiner, hat schon so ein bisschen den Kreisel Charakter, das Spinning Top mit der Idee, ja, dass es auch hier so stückweit runterläuft. Und ich muss offen sagen, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der australische Dollar jetzt richtig nach oben läuft. Ich bin eher der Meinung, bei aller Dollarschwäche, also US-Dollarschwäche, dass tatsächlich das angepeilte Szenario hier durchaus noch Bestand hat. Also dass wir nach wie vor die Richtung von rund 62 US-Dollar-Cent auch hier entsprechend erreichen. Mit der Option sogar noch tiefer zu gehen. Ich bleibe dabei. Aber im Großen und Ganzen, ich kann mir eher vorstellen, dass wir hier so in dem Bereich bis rund 62 US-Dollar-Cent und dann eben hier die obere Begrenzung mit irgendwas mit 64 Dollar-Cent, dass wir da zwischen US-Dollar-Cent, dass wir da so zwischendurch uns lang bewegen. Ja, und dann geht es schon direkt weiter zum US-Dollar, zum kanadischen Dollar. Wir sind heute kurz und bündig, was das angeht. Es gibt auch offen gesagt nicht so wahnsinnig viel zu erzählen und zu diskutieren hier. Ja, wir haben ja auch eine wochenlange Seitwärtsbewegung schon, aber nicht super viele Wochen, seit Mitte April laufen wir seitwärts, versuchen mal wieder nach oben zu gehen, aber da ist ja dann die 200-Tage-Linie, die bremst und dementsprechend, das war halt auch so der Ansatz beim letzten Mal, kann ich mir hier vorstellen, das mag nochmal für den US-Dollar so ein bisschen hochgehen, aber Sie sehen, es wird ja jetzt schon so ein bisschen abverkauft, aber sagen wir mal, gönnen wir ihm mal den Move bis an die 1,41, 10, 20, um dann von dort aus wieder abzudriften. Und ich kann mir vorstellen, es wird uns tatsächlich auch so zwischen diesen 1,41, 40, 50 bewegen und den 1,38, 30, 20, vielleicht 30 glatt. Und auch hier dementsprechend so eher seitwärts pendeln. Und zwar so lange, bis es natürlich einen neuen Impuls gibt, der den Markt bewegt. Und da kommen wir wieder zu den Inflationszahlen, kommen wieder zu USA, kommen wieder zu der Fed. Ja, dann haben wir noch den US-Dollar zum Schweizer Franken, ja, und der hängt schon wieder fest. Hier am Widerstandsbereich bei rund 84 Rappen. Ja, da sind wir durchgebrochen und kommen gerade wieder runter. Und ich hatte schon beim letzten Mal angedeutet, das wird eng. Bin eigentlich davon ausgegangen, dass es direkt abwärts geht. So schlimm ist es nicht geworden, aber immer noch schlimm genug. Ja, der US-Dollar hat sich hier tatsächlich die Tür von außen zugemacht, den Schlüssel vergessen und ruft jetzt verzweifelt den Schlüsseldienst, denn er hängt hier fest an seinem Widerstandsbereich und es kann schon noch sein, dass man hier nochmal hochlugt, aber die Kraft, die hier aufgewendet werden muss, ist einfach groß. Wenn es gut läuft für den US-Dollar, dann bewegt er sich im Endeffekt irgendwo so zwischen, na, was nehmen wir denn da, rund 82 Rappen 50 und hier, da wo wir schon mal waren, jetzt gerade aktuell in der laufenden Woche, irgendwas mit 84, 50 bis 85 Rappen. Ja, so dort spielt sich jetzt aus meiner Sicht zunächst mal die ganze Bewegung ab. Wenn es gut läuft, wenn es richtig schlecht läuft für den US-Dollar, ja, dann sackt er unterhalb der rund 80, 20 und vielleicht sogar tiefer. Das muss man dann sehen. Aber momentan macht der US-Dollar hier keine gute Figur. Der Schweizer Franken glänzt mit seiner Stärke und dementsprechend macht er ja auch seinem Ruf alle Ehre und verweist den US-Dollar in seine Schranken und zeigt gleichzeitig, dass, ja, wenn man etwas unsicher ist, der Schweizer Franken eben dann doch die sichere Bank ist. Vermeintlich vielleicht, aber das können wir hier ablesen. Damit gehen wir zum Gold, endlich in die Rohstoffe. Und das Gold, man höre und staune, korrigiert schon die vierte Woche. Ja, wer hätte das gedacht? Aber irgendwann muss es auch mal vorbei sein mit der Superrallye. Und das ist auch okay. Ja, also ausgehend von dem Allzeithoch bei über 3.500 Dollar sind wir jetzt eben hier schon angekommen bei 3.191 und damit haben wir schon so ein bisschen vielleicht einen Schreckmoment für den einen oder anderen Anleger oder natürlich auch weiblich, ja, aber im Großen und Ganzen sehen wir eben hier, ist Verkaufspanik ist es hier jetzt auch nicht unbedingt. Man kann es hier also als Konsolidierung sehen, man könnte so eine Flagge zeichnen über die Körper, nicht über die, ja, mal von mir aus auch über die Hochs, ja, aber eigentlich über die Körper. Dann zeichnet sich eben ab, dass es eigentlich, wenn das Gold jetzt hier nicht völlig runtersackt, dass wir hier ja relativ entspannt eigentlich davon ausgehen könnten, dass es jetzt wieder nach oben geht. Ja, es kann noch mal ein, vielleicht zwei Wochen sich so lang ziehen, aber wir reden über Gold. Ja, da kann es durchaus schnell gehen, dass sich das Ganze hier wieder beruhigt. Und zwar auf höchstem Niveau. Und höchstes Niveau bedeutet hier schon 3.200 Dollar. Vielleicht ist es mal auch 3.150. Aber nach wie vor, ich halte Gold für wirklich stark. extrem stark und insbesondere aufgrund auch der ganzen Konflikte, in denen wir ja auch sind, natürlich auch so eine Art Notlösung. Auf der anderen Seite, ja, es gibt die Friedensgespräche, die stehen im Raum, ja, mit Putin, mit Zelensky und natürlich Donald Trump spielt auch schon wieder mit und wer eben noch alles so mit dabei ist, aus Europa gibt es Beteiligung, ja, und das kann sich natürlich auf den Goldpreis auswirken. Es ist nicht so einfach, hier nur die technische Seite zu betrachten, denn es gibt ja Einflussfaktoren, an denen dann ja natürlich auch der Markt wiederum seine eigene Positionierung überprüft. Und wenn das Ganze zu den entsprechenden Chartmarken passt, dann kann man das auch gut zusammenfügen. Und dementsprechend wäre jetzt nicht zu bearish hier für das Gold, sondern ich würde eher schauen, dass ich vielleicht im untergeordneten Zeitfenster, vielleicht im Tageschart, einfach sehe, wie sich vielleicht hier eine Kaufgelegenheit ergibt und damit hätte man im Endeffekt beim Gold schon wieder ein interessantes Preisniveau erreicht. Dann geht's zum Silber. Ja, hier ist das interessante Preisniveau schon seit Wochen da, aber irgendwie nutzt das keiner. Wir kleben über dem 200er Durchschnitt, wir kleben am Unterstützungsbereich und schieben uns hier seitwärts. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt, denn die Idee war beim letzten Mal ja auch schon, dass es seitwärts geht. Und das gilt eben auch so lange, bis der Markt irgendwann sagt, jetzt gibt es einen neuen Impuls. Noch ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass der Impuls nach oben geht, heißt also, dass Silber vor dem Ausbruch dann steht. Und da bleibe ich immer noch dabei. Aber natürlich kann es durchaus sein, dass die Käufer dann irgendwann auch sagen, nee, jetzt reicht's aber auch mal, jetzt habe ich hier genug gewartet und jetzt sehe ich mich mal nach was anderem um und dann könnte es für Silber tatsächlich so in die Richtung $30 gehen. Ja, bin einfach enttäuschte Käufer, das Feld verlassen. Aber danach sieht es noch nicht aus und dementsprechend bin ich nach wie vor positiv. Aber eher momentan mit einer Seitwärtstendenz. Dann habe ich nochmal Öl mitgebracht. Sie sehen, es gibt heute hier einiges zu gucken. Und Öl bildet hier aktuell ja, so einen entsprechenden Doppelboden aus, der ja sich auf den Weg macht, bestätigt zu werden. Leider ist diese Bestätigung direkt im Widerstandsbereich, was es dann wiederum unattraktiv macht zu handeln. Und das Ganze eben auch, ja, wie formuliere ich es, in die Seitwärtsbewegung schicken könnte, so wie hier, ja, so wie irgendwie im Herbst 2024, wo man dann einfach auf der Stelle tritt. Und das Ganze könnte hier einfach von der anderen Seite dann geschehen. Das wäre eigentlich die Idee, die man hier am ehesten vertreten könnte. Das ist hier nämlich eher so seitwärts läuft, eingeklemmt am 200er, aber irgendwie auch eine gewisse Kaufbereitschaft. Und im Endeffekt, wenn wir hinschauen, ja, man war schon lange Jahre immer wieder mit dem aktuellen Bereich, mit dem aktuellen Niveau um rund $66 beschäftigt. Und warum nicht nochmal länger daran rumlungern sozusagen, um eben ja weiter abzuwarten, welche Impulse es gibt. Ja, und dementsprechend, ich wäre jetzt hier nicht super euphorisch für steigende Ölpreise, ich wäre jetzt aber auch und bin jetzt auch nicht so super bearish. Wir haben ein Niveau erreicht, das eigentlich historisch und in den letzten Jahren doch immer wieder auch gezogen hat. Und dementsprechend ist das hier so die Idee, die ich damit am ehesten verbinden kann. Damit haben wir endlich Krypto vor Augen. Ja, wenn ich beim Intro sage, ja, Bitcoin schwach, dann ist das jetzt nicht falsch, aktuell jedenfalls nicht. Aber auch nicht richtig. Ne? Schwäche sieht anders aus. Wir haben einen Kreisel, einen Spinning-Top nach starken Wochen. Ja? Und da will ich jetzt auch nicht so streng sein. Der kann durchaus mal sein. Da kann man mal durchatmen und verschnaufen. Denn im Großen und Ganzen, wir sehen, was beim letzten Kreisel passiert ist. Oder Doji, da ging es direkt nach oben steil. Und ich gehe mal davon aus, dass wir hier im Endeffekt das hoch sehen werden, dass wir uns mit den $110 beschäftigen können beim Bitcoin. Die Frage ist ja bloß, was passiert danach? Und das ist hier immer noch im Chart drin. Ich gehe davon aus, auch nach so einem Fehlausbruch vielleicht nach oben, dass der Bitcoin nochmal wieder nach unten kippt, aber eben nicht dramatisch. Da reden wir über $5, so um die 100. Das wäre so eine Möglichkeit. Wenn es schlecht läuft für den Bitcoin, dann landen wir nicht auf 100, dann landen wir irgendwo bei rund $89, $90. Aber das sollte dann eigentlich in einem Markt, der gesund ist und an den Bitcoin glaubt, mehr als reichen, um neue Käufer in die Wallet zu laden, wie auch immer, also um neue Käufer dann eben anzuziehen. Also von daher bin ich nach wie vor positiv für den Bitcoin bestimmt oder gestimmt, aber man kann sich auch eine Konsolidierung einrichten, die sollte aber nicht zu groß sein, sondern eher wiederum interessant sein für Zukäufer. Dann haben wir noch Ethereum, natürlich wie immer. Und Ethereum ist an der 200-Tage-Linie angekommen, die ja irgendwie doch eine gewisse Rolle spielt, wenn wir mal so schauen. Und kommt auch gerade aktuell zurück. Handeln würde ich sowas jetzt nicht unbedingt, denn diese Kerze hier der Vorwoche, die große, starke, massive Kerze, die zeigt uns einfach, dass mit allem hier zu rechnen ist. Dementsprechend steht die hier wie eine Wand. Ja, sagen Sie vielleicht, na klar, da kann man ja abrutschen an so einer Wand, aber das ist nicht die Idee. Ja. Das mit der Wand ist eben einfach, dass man daran nicht vorbeikommt. Ja, und dementsprechend, es mag hier nochmal runtergehen, rund 2250, 60, 70, 2300 vielleicht. Aber im Großen und Ganzen hat Ethereum jetzt das Potenzial, nochmal nach oben zu laufen, um eben auf rund 2800, 900, ach, sagen wir mal $3000 zu gehen. Das wäre so eine Idee, die ich aktuell favorisiere. Und damit haben wir auch irgendwo die Idee, dass es eigentlich auch direkt an den Bitcoin anschließen könnte, der ja dann auch fast vor dem Sprung steht. Das heißt nicht, dass wir jetzt neues Allzeithoch oder neue Allzeithochs bei Ethereum sehen. Das ist immer noch weit von entfernt. Aber es heißt zumindest, dass der Bitcoin Ethereum mitschleppen könnte. Alles ausgehend von dieser großen Kerze aus der vorletzten Woche, das ist die Woche, 5. Mai, wie auch immer, um dann eben hier wirklich durchzustarten. Dann hätte man hier sowas wie eine Verschnaufspause in der aktuellen Woche. Und das mag ja auch mal reichen. Dann kommen wir zu guter Letzt zu Solana. Ja, Solana ist ebenfalls am Widerstandsbereich angekommen, an der 200-Tage-Linie angekommen und erwartungsgemäß, wenn man sich damit beschäftigt, erwartet man natürlich eine gewisse Reaktion. Die sehen wir. Wir sehen einen Kreisel, einen Spinning Top. Und ich muss sagen, ich bin jetzt positiv überrascht, dass tatsächlich der rote Doji direkt rausgenommen wurde, der rote Kreisel, und das eigentliche Abwärtsszenario wieder vom Tisch ist. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Dann gehe ich eben eine Etage höher und zeichne das ein. Denn auch hier kann jetzt nach dem Doji, sollte dem Spinning Top sollte so bleiben, eine Korrektur erfolgen auf rund $135 nochmal. Das sollte aber auch reichen. Alternativ gilt jetzt nämlich schon der ganze Bereich um die 156, 55. Das wäre jetzt schon mal so eine interessante Möglichkeit, um halt mit Solana sich zu beschäftigen. Ich erwarte jetzt nicht die Super Rallye. Ja, die kann schon noch kommen, aber eben nicht sofort. Aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt so eine Korrektur einfach nochmal die Käufer bestätigt, um dann nach oben weiter anzuziehen zur zweiten Jahreshälfte. Ja, damit haben wir schon wieder mit Fast and Forex eine ganze Menge Paare oder Währungen und Rohstoffe, also Werte sind dazugekommen. Ich hoffe, Sie konnten sich was mitnehmen und wenn Sie mögen, dann sehen und hören wir uns wieder am Wochenende dann mit der Marktwoche. In dem Sinne, Ihnen alles Gute, Ihr Wieland Arndt.